Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast von nahezugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid.
Heute zu Gast ist Dodo von Dodo Beats. Ihren Blog gibt es inzwischen schon seit 2009. Seitdem hat sie unzählige tolle, selbstgenähte und gestrickte Kleidungsstücke präsentiert. Es gibt sogar einen Burda-Schnitt, der in Bloggerkreisen ihren Namen trägt, das berühmte Dodo-Kleid. Dodo hat mal geschrieben, Nähen macht glücklich. Womit wir ihr sicherlich zustimmen können. Hallo Dodo, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Muriel.
Du warst ja beim letzten MeMate-Mittwoch, warst du ja die Vorturnerin. Und da hast du uns die Frage gestellt, ob wir uns mit unseren selbstgenähten, gestrickten Sachen oder ob wir die auch länger oder lieber tragen als gekauftes. Ich fand die Frage sehr spannend und wollte mal fragen, wie es dir dabei geht.
Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich früher schneller gekauft habe, als dass ich jetzt meine selbstgenähten Sachen verschwinden lasse. Wenn sie nicht gut geworden sind, klar, dann werden sie getragen und dann irgendwann entmüllt. Aber wenn es schöne Sachen sind, in meinen Augen, dann trenne ich mich schwer.
Ja, also es kommt mir sehr bekannt vor. Also ich habe es noch nicht geschafft, die wegzuwerfen. Die werden bei mir immer noch als historisches Andenken, werden die einvakuumiert und liegen irgendwo. muss mal schauen, wie lange ich das machen kann. Du bist ja jetzt, glaube ich, seit dem Sommer bist du auch festes MeMate-Mittwoch-Crewmitglied.
Ja.
Aber bei MeMate-Mittwoch bist du, glaube ich, schon viel länger dabei. Wie bist du eigentlich da drauf gekommen?
Ja, da habe ich die letzten Tage auch schon nachgegrübelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich irgendwann auf Katharines Blog gelandet bin. Weshalb, weiß ich jetzt exakt nicht mehr. Vielleicht, weil ich ein Schnittmuster gesucht habe. Keine Ahnung. Und dann war ich völlig fasziniert von der Aktion, die Katharine im Februar 2011 hatte. Das hieß MeMate Februar. Und da hat sie mit einigen, die auch heute noch auf dem MMM mitmachen, hat sie den gesamten Februar lang jeden Tag, so wie bei dem MeMate May, etwas Selbstgeschneidertes getragen und gezeigt. Und für mich ist der Februar immer der scheußlichste Monat des Jahres. Grau und doof und obwohl er kurz ist, geht er irgendwie nicht zu Ende. Und diese Aktion hat mir diesen Februar derart versüßt. Ich habe jeden Tag wirklich total neugierig geguckt, was gibt's Neues. Und fand die ganze Angelegenheit so faszinierend, dass ich gedacht habe, ich muss so mutig sein und auch mal mitmachen. Und dann kam nach diesem Februar, kam dann von Katharine der Vorschlag, was haltet ihr davon, wenn es einen MeMate-Mittwoch gibt, also einmal die Woche. Und da habe ich mir dann irgendwann im März, habe ich mir dann Mut gefasst und habe meinen ersten Post sozusagen gemacht. Ganz gruselig von der Aufteilung her, ganz gruselig von den Fotos. Aber immerhin, es war ein Anfang.
Und wie ist es jetzt bei dir? Trägst du mehr gekauft oder mehr selbstgenähte Sachen?
Ich habe fast nichts Gekauftes mehr. Manchmal, ganz manchmal, wenn ich irgendein Teil sehe, wo ich denke, ja, das kann ich nun wirklich vielleicht noch nicht selber nähen, ja, dann kann ich da nicht dran vorbeigehen. Aber im Prinzip 99% aller Dinge sind genäht und auch jeden Tag an.
Okay, weil ich habe gesehen, du hast jetzt inzwischen auch schon bei ganz vielen Sew-Alongs mitgemacht. Ich habe mal ein bisschen gesammelt, also Weihnachtskleid, dann warst du beim unten drunter dabei, beim Frühlingsjäckchen, beim Kostüm, beim Jodelknit, beim Wintermantel, beim Bleistiftrock, beim Badenixen und beim Blümchenmonat Mai.
Ja.
Gibt's jetzt noch irgendeine Aktion, die dir überhaupt noch fehlt?
Das ist schwierig zu beantworten. Also das käme drauf an. Ich bin nicht der Typ, der solche Ideen ausgräbt und dann sagt, hey, lass uns einen Sew-Along machen. Aber wenn jetzt irgendjemand eine spannende Idee hätte, zum Beispiel, also das könnte ich mir jetzt vorstellen, zum Beispiel, wenn jemand die Idee hätte, Suschner hat ja irgendwann vor ein paar Monaten diese tollen Lena Hoschek Sommerkleider aus den Afrika-Prints gezeigt. Wenn da jetzt jemand die Idee hätte, lass uns doch mal aus Afrika-Prinz Hoschek-ähnliche Kleider machen, da wäre ich sofort dabei.
Das kann ich mir echt gut an dir vorstellen. Ich habe dein, du hast, glaube ich, zwei Sachen schon aus diesem Afrika-Stoff genäht.
Ja.
Was waren das nochmal?
Das waren beides Röcke, weil ich mich noch zum Meer nicht getraut habe. Weil wenn ich Kleider liebe, dann haben die obenrum immer mehr Schnittteile. Und ich bin nicht gut im räumlichen Denken. Ich hühner mir da einen ab, die Schnittteile passend zu kriegen. Das hat mich bis jetzt davon abgehalten.
Die Afrika-Stoffe, die sind ja unglaublich bunt, was ich schön finde, aber halt auch sehr, sehr groß gemustert. Und ich muss sagen, ich tue mich bei so ganz groß gemusterten Sachen, tue mich ganz schwer, da herauszufinden, was man da überhaupt für Schnitte machen kann, ohne dass das Muster vollkommen zerstört wird.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich den ersten bekam, da bin ich auch vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen, weil ich gedacht habe, nee, also so groß und so bunt hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und dann habe ich mich aber, ja, dann habe ich mich eingefühlt und was ganz ulkig war, wenn du diesen Stoff Wust siehst, dann erschlägt dich Farbe und Muster. Und nachdem ich dann wusste, okay, es darf nichts sein, was also jetzt großartig, wie du schon gerade sagtest, das Muster zerstört, habe ich mir dann diesen simplen Rockschnitt gewählt. Und in dem Moment, wo ich das Teil ausgeschnitten hatte, kriegte der Stoff irgendwie eine völlig andere Anmutung. Das habe ich noch nie bei einem anderen Stoff erlebt. Das war wirklich ganz, ja, total spannend. Also so viel zu den großen Bildgemusterten.
Diese Afrika-Stoffe, ich habe die schon ein paar Mal auf Märkten gesehen und die haben sich immer relativ steif angefühlt. War das bei deinen auch so?
Ja, wobei ich denke, dass die auf den Märkten angebotenen vielleicht nicht von so ganz super guter Qualität sind. Aber ja, meiner war auch steif und fühlte sich auch so ein bisschen wächsern an. Und dann habe ich ihn erstmal zweimal in die Waschmaschine geschmissen und danach war alles prima.
Die zwei Röcke, wo du aus dem Afrika-Stoff hast, die sind ja jetzt auch schon eine Zeit lang fertig. Wie reagiert denn die Umwelt auf, sage ich mal, so ungewöhnliche und farbenfrohe Muster oder sind die das von dir schon gewöhnt?
Meine nähere Umgebung ist das von mir schon gewöhnt. Alle, die mich sonst so weiter entfernt kennen, auch. Wenn ich also ja, auf fremde Leute treffe, dann merke ich natürlich, du wirst angeguckt damit. Meistens wohlwollend und manchmal mit so einer Mischung aus, hey, was soll das denn? Aber eigentlich eher wohlwollend. Und ich habe auch schon Komplimente gekriegt im Sinne von, boah, das ist ein toller Rock.
Schön.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast jetzt auch seit ein paar Monaten, hast du dir jetzt auch einen Petticoat gegönnt. Wie macht der sich denn?
Mit dem verhält es sich ungefähr so wie mit den Afrika-Stoffen. Du fällst unweigerlich damit auf. Aber auch da habe ich bis jetzt nur positive Erlebnisse gehabt. Ich glaube, man muss einfach sein eigenes Kopfkino ausschalten und darf einfach nicht befürchten, ja, damit fällst du auf oder geht nicht. Bei mir kommt natürlich noch dazu, dass ich ja nun wahrlich nicht mehr jung bin. Aber ich hatte zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier da ein ganz nettes Erlebnis. Ich kam rein, es waren schon viele Gäste da. Ich merkte, wie die Frauen ihre Augen auf meinen Rock fixierten. Und irgendeine traute sich dann zu fragen, haben Sie da ein Petticoat drunter? Und auf die Antwort, ja, kam dann, ach, das sieht so toll mädchenhaft aus. Also man hörte richtig raus, eigentlich hätte sie auch gern gewollt, aber sie hat sich nicht getraut.
Ich glaube, das ist halt auch viel für uns, wie ich im anderen Podcast schon mal, glaube ich, erwähnt hatte, ist es dadurch, dass wir halt die, sag ich mal, die schönen Frauen mit den Röcken in den Petticoats quasi im Netz ständig sehen, ist es für uns, glaube ich, wesentlich normaler wie jetzt für andere.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, weil, also ich weiß nicht, gut, ich weiß, wie es in Berlin aussieht, aber hier in Bremen ist es für gewöhnlich so, dass du sogar kaum Frauen mit Kleidern siehst, meistens Hosen. Und dann fällt eine Frau mit Kleid sowieso schon mal auf und dann mit so einem Bauschkleid schon, ja, sowieso. Er ist recht, genau.
Du hast ja viele von diesen ganz langen Röcken und ich muss sagen, ich liebe auch lange Röcke, tue mich aber besonders im Winter, wenn ich eine Jacke drüber tragen muss, unglaublich schwer, da eine passende Jacke zuzufinden, weil ich finde von der Silhouette her, dass das dann macht, wenn man eine, also zumindest die Jacken, die ich bis jetzt so ausprobiert habe, sieht bei mir immer ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, nicht so wirklich aus. Und da wollte ich mal fragen, was trägst du zu deinen Röcken?
Du hast recht, das ist ein kleines Problem. Mein Wintermantel, den ich mir genäht habe, der passt ziemlich gut darüber. Da guckt zwar auch der ein oder andere Rock ein Stückchen vor, aber das irritiert mich nicht sonderlich. Manchmal finde ich es nicht passend und gucke da vielleicht zu viel vor. Aber für gewöhnlich haut das dann irgendwie ganz gut hin. Aber du hast recht, es ist im Winter speziell ja schon ein Kombinationsproblem.
Der Wintermantel, war das der für den Wintermantel-Sourlong oder der für Paris?
Nee, der für den Wintermantel Sourlong. Mittlerweile hängt hier an der Tür auch schon, naja, dreiviertel fertig Kim aus der Vintage-Ausgabe. Aber ich habe noch keine Zeit gefunden, ihn fertig zu machen. Ich hoffe sehr, dass das in den nächsten Tagen passiert.
Und was fehlt noch?
Ein Ärmel, Futter, Knöpfe.
Ja, geht.
Ja, ist
Ist
machbar.
machbar. Und den Mantel, wo du für Paris genäht hast, wie hat der sich denn im Ausland gemacht?
Super gut. Also ich habe mich damit wirklich gut angezogen gefühlt, aber auch nicht zu über, zu over. Der war eine prima Ergänzung zu meiner Garderobe.
Hast du in Paris irgendwas Nähtechnisches gesehen oder ist dir irgendwas aufgefallen?
Nein, speziell zum Nähen nicht. Ich hatte ja nur in dem entsprechenden Post dazu, hatte ich ja schon erwähnt, dass mir aufgefallen war, dass die Französinnen, also A, natürlich ein Tick schicker sind als wir, und B, dass also unglaublich viele Französinnen diese ganz dünnen, transparenten, schwarzen Strümpfe trugen, die bei uns, weiß ich nicht, schon seit Jahren nicht mehr, also zumindest bei mir nicht gesehen wurden. Und das fand ich sehr schick. Die haben die zum Teil auch zu flachen Schuhen oder zu Shorts getragen. Sah sehr schick aus. Das war so das, was ich an Inspiration mitgenommen habe. Aber nee, technisch nicht. Also wir hatten auch, es war keine reine Vergnügungsreise, wir hatten auch ein bisschen Programm, so dass ich also dann auch nicht großartig Stoffgeschäfte suchen konnte oder gucken konnte.
Ich habe auch gesehen, dass du schnittmustertechnisch bist du nicht wirklich jetzt auf eine Marke festgelegt. Du scheinst wirklich alles mal auszuprobieren. Hast du trotzdem irgendwelche Tendenzen, wo du sagst, du magst jetzt, weil ich habe gesehen, du hast schon Schnittquelle genäht und By Hand London und was von Kleinformat und wirklich alles Mögliche. Wo sind da deine Präferenzen?
Habe ich in der Tat keine. Also vielleicht, dass ich Borderschnitte einfach, weil die ja auch ziemlich schnell verfügbar sind aufgrund der Zeitschriften, dass ich denen manchmal einen Vorzug gebe. Aber nee, eigentlich, wenn ich überlege, also nein, keine Favoriten. Wobei ich aus dieser Vintage-Border wirklich alles nähen könnte. Da gefällt mir alles, was ich ulkig finde.
Die gab es, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Gab es sie früher schon mal?
Meines Wissens nicht.
Wie hast du eigentlich mit dem Nähen angefangen? Hast du es gelernt in der Schule?
Ja, aber von Lernen konnte da nicht die Rede sein. Ich habe das sogar ganz klassisch im Handarbeitsunterricht gehabt. Der war für 6 Stunden angesetzt und für mich hieß das immer 1 Stunde nähen, 5 Stunden trennen. Es war furchtbar. Dann habe ich irgendwann als ganz, ganz junge Frau, also so um die 20 rum, habe ich auch ab und an nicht gefunden, was ich suchte, und habe dann eine alte Tretmaschine geerbt, ich weiß gar nicht mehr von wem, und habe dann super schludrig, aber mir hat es gefallen, habe ich mir dann auch ein paar Sachen genäht. Dann kam ja schon eine Riesenpause. Dann habe ich irgendwie, wie wahrscheinlich jede Frau das macht, für eine neue Wohnung Kissen und Vorhänge genäht, aber das macht ja nicht so richtig Spaß. Und dann, ja, dann denke ich, kam auch kinderbedingt, kam also eine große Nähpause. War ja auch alles nicht mehr so en vogue, weder stricken noch nähen. Und dann habe ich, ich weiß, kann es gar nicht mehr genau sagen, wann. Ich denke vielleicht 2009 oder 2010, habe ich wieder angefangen und suchte mir dann als erstes ein Borderkleid aus einer Ausgabe, die ich super toll fand. Das Kleid fand ich auch super toll. Ein karierter Wollstoff, warm für den Winter, aber das Kleid an sich ein Bustierkleid, was ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist. Ja, aber ich fand es toll. Ich konnte mir das vorstellen, so mit T-Shirt drunter, Jacke drüber etc. Also habe ich den Originalstoff bestellt, nicht gerade preiswert. Hab kopiert und hab losgelegt und hatte dann Oberteil und Rock zusammengefügt. Ah ja, da muss ich noch dazu merken, der Rock war rundherum angekraust. Kannst dir schon denken, was dann passierte, nicht?
Du hast, glaube ich, nichts angekraustes momentan noch auf deinem Blog.
Wenig, wenig. Das war irgendwie traumatisches Erlebnis. Dazu kommt nämlich noch, dass ich einen langen Oberkörper habe, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Das kriegt man ja erst raus, wenn man näht, wie so die körperlichen Beschaffenheiten sind oder wie weit man von der Norm abweicht. Norm in Anführungszeichen. Ich zog also dieses Teil an, das Oberteil hörte etwas unterhalb der Brust auf und dann kam das Gekräusel. Ich kam mir vor wie die schwangere Auster. Das Teil ist so schnell in die Ecke geflogen, so schnell, und ich war so enttäuscht, so enttäuscht. Und ja, dann habe ich auch, glaube ich, erstmal Monate oder zwei habe ich aufgegeben, aber dann waren in dieser Ausgabe doch zu viele andere Sachen noch drin, unter anderem ein total raffinierter Rock, und den habe ich dann auch genäht und der hat dann funktioniert. Und ja, dann habe ich einfach dieses misslungene Kleid habe ich dann erstmal vergessen. Ich glaube, 2 oder 3 Jahre später habe ich den Stoff dann in meinem Lager wieder gefunden, habe gedacht, eigentlich viel zu schade, der Stoff ist wirklich schön. Und dann habe ich letztendlich noch einen Rock draus gemacht und der ist dann auch wirklich schön geworden. Aber gelernt habe ich dann erst, dass ich eben diesen langen Oberkörper habe und dass ich mich vielleicht eventuell von gekräuselten Sachen fernhalten sollte. Das habe ich dann erst sehr viel später gelernt. Ich glaube, das kommt einfach so. Na, mit der Zeit beim Nähen.
Ja, weil ich glaube, wenn man halt nur Kleidung einkauft oder so, da probiert man halt die Sachen an und man merkt zwar, es passt nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass man da so wie, sag ich mal, die Leute, die nähen, so den Einblick hat, dass man auf die Idee kommen könnte, woran es jetzt genau liegt.
Ja, das stimmt. Man weiß nicht, warum passt es jetzt nicht. Also ich kann mich erinnern, dass ich jahrelang auch gerne Badeanzüge haben wollte, statt Bikinis. Die Badeanzüge sahen aber dann so aus, dass ich obenrum völlig plattgedrückt war und untenrum zog sich das dann fast bis zur Taille, der Beinausschnitt, was auch nicht schön war. Und dann habe ich aufgegeben, Badeanzüge zu wollen, wenn ich damals dann schon gewusst hätte, ich habe schlicht einfach einen langen Oberkörper, dann wäre mir das klar gewesen, warum die Dinger nicht passen.
Ja, und so ist man halt dann beim Einkaufen dann frustriert, weil man denkt, mein Gott, es gibt überhaupt nichts und so.
Genau. Oder ich bin die Doofe und mir passt einfach nichts.
Ich habe gesehen, du hast ja dann zum Thema Badeanzug, du hast dir diesen Bombshell-Schnitt, hattest du genäht. Wie hat der sich denn jetzt so, sag ich mal, beim Baden gemacht?
An sich super. Also du hast tatsächlich da drin eine super Figur. Du kannst dich auch bewegen und auch gut drin schwimmen. Einziger Nachteil, der hat ja wegen der vielen Kräusel Unmengen an Stoff und die trocknen natürlich wahnsinnig langsam und schlecht. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber sonst ist er toll.
Ich habe ja bei dem Bade, ach, wie hießen das jetzt schon?
Die Badenixen.
War das dieses Jahr waren die Badenixen, war, ne? Ja, gell? Genau, bei den Badenixen hatte ich ja auch mitgemacht. Da waren ja auch wieder ein paar dabei, die den Bombshell genäht haben. Wo ich gedacht habe, das ist schon ein sehr, sehr schöner
Ja,
Schnitt.
ist schon toll.
Du warst beim Badenixen, glaube ich, auch wieder dabei. Was hattest du genäht?
Ich habe dann diesmal einen Bikini genäht, den, oh, ich glaube, es waren beides Schnittteile von Sui, meine ich. Ich glaube ja, aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, welcher Schnitt das war. Also mein Oberteil war ja quasi so eine Art Triangel mit Neckholder und wurde vorne gebunden. Und das Unterteil habe ich wohl irgendeinen Unterhosenschnitt genommen von Sui und habe den meinen Wünschen entsprechend etwas nach oben hochgezogen.
Ja, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Das sind auch schöne Bilder von dir.
Naja.
Sieht gut aus.
Also,
doch.
Ja, mit denen habe ich mich bis jetzt am schwersten getan.
Glaube ich dir. Also ich muss zugeben, ich hatte auch keine Bilder an der Frau gemacht. Ist nicht leicht. Also von dem her, großen Respekt. Ich finde die Bilder sehr schön.
Dankeschön.
Du strickst ja und du nähst und du machst, glaube ich, noch irgendwie Schmuck mit Perlen. Gibt es was, was du von den drei Dingen am liebsten machst oder gehört das für dich zusammen?
Da muss ich jetzt ein Weilchen überlegen. Also nähen tue ich, weil ich gerne schöne Dinge trage, die mir gefallen. Stricken tue ich auch aus dem gleichen Grund, aber auch, weil ich es ungeheuer entspannend finde abends. Ich nähe zum Beispiel abends spät nicht mehr. Dann lässt meine Konzentration nach und dann bin ich froh, wenn ich mich also mit meinem Strickteil in die Ecke hauen kann sozusagen. Mit den Perlen, das macht mir wahnsinnig Freude, vor allen Dingen, weil ich ja schon also inzwischen die Techniken, die man braucht, um tatsächlich wirklich kreativ zu sein, die beherrsche ich. Da muss ich nicht mehr viel lernen. Das macht Freude, aber die Perlen sind ja nun auch ein Teil des Gelderwerbs, deswegen macht es dann beim, weiß ich nicht, gefühlt 100. Ohrring doch nicht mehr so viel Freude.
Ich habe gesehen, du hattest ja auch bei dem Unterwäsche-Surlong hattest du mitgemacht. Und ich hatte gesehen, ich glaube, du hattest ein Unterkleid genäht und ein paar Unterröcke und Slips.
Genau.
Der Unterrock, da hattest du erzählt, der wäre sogar aus Seidenjersey. Mhm. Wie macht er sich? Also im Alltag oder wie war es auch, den zu vernähen?
Also er trägt sich toll, aber zu nähen war es schrecklich. Gebe ich ganz offen zu. Dann hatte ich ihm ja auch noch eine Spitze dran genäht. Vielleicht war ich auch einfach grundgenervt, ich weiß es nicht. Der hat mich beim Nähen schon ziemlich irritiert, aber tragen tut er sich wirklich toll.
Ich hatte nämlich noch keinen in der Hand, es klingt nur toll.
Ja, ist auch insofern super angenehm, als er zum Beispiel im Winter auch noch deutlich wärmender ist als andere normale Unterröcke.
Die Unterröcke, waren die auch aus Seidenjersey, waren die aus einem anderen Material?
Nee, die waren aus diesem Plaste- und Elaste-Zeugs. Ich war ja dankbar, dass ich überhaupt irgendwas gefunden habe, was für Unterröcke tauglich ist. Das war wirklich super, super schwer. Weil die meisten Sachen sind entweder nicht flutschig genug oder ja, fühlten sich irgendwie steif an. Da war ich dann sehr froh, dass ich also tatsächlich auch noch zwei gefunden hatte, die sich dafür eigneten.
Ich finde, sobald es um Spezialsachen geht, die damit machen will, finde ich Stoffsuche gerade im Internet finde ich unglaublich schwer, weil man die Stoffe halt nicht in der Hand hat. Und da können die beschreiben, der hat so und so viel Elastan drin. Ich kann mir das dann nicht vorstellen, was der Unterschied ist, wenn der jetzt 3% hat oder 10%. So wirklich den Unterschied. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Du hattest auch geschrieben, dass du dir ein Buch mit dem Titel Traumhafte Dessous dir geholt hast. Ich kannte es gar nicht. Hast du da schon was draus gemacht?
Ich habe zwei BHs angefangen, bin aber noch nicht dazu gekommen, die völlig fertig zu nähen. Und ich habe auch, glaube ich, einen Slip daraus genäht. War also insgesamt, ja, fand ich schon gut. Was ich allerdings, glaube ich, noch schöner finde, sind Schnitte von einem niederländischen Internetanbieter. Hat so einen ganz, ganz ausgefallenen Namen, komme ich jetzt gerade nicht drauf.
Gerade beim BH-Nähen, das Thema hatte ich ja auch vor kurzem mit Mema in dem Podcast. Ich habe noch keinen BH genäht, muss ich sagen. Und wie ist das? Weil ich stelle es mir unglaublich auch kleinteilig vor oder auch fitzelig. Also
ja, ist fitzelig, ist kleinteilig. Hat auf der einen Seite den Vorteil, dass ja, dass du eben nicht viel zu nähen hast, hat auf der anderen Seite aber den Nachteil, dass man also sehr korrekt arbeiten muss. Und das, was mich ein bisschen auch am Fertigstellen gehindert hat, die meisten angebotenen Schnitte arbeiten nur mit Bügeln, aber ohne irgendwelche Verstärkung. Und eigentlich mag ich gern so ein bisschen Verstärkung.
Eins zu so ein Padding, wie heißt denn das?
Ja, nee, nicht wirklich so ein Push-Up, das finde ich nicht gut. Aber so ein bisschen gepolstert.
Also ich muss sagen, ich habe bei Sui, gucke ich auch immer wieder mal nach Schnitten. Und ich habe halt gerne diese ganz glatten BHs, die eigentlich nur so eine mit Stoff bezogene Schale
Ja,
sind.
das sind auch meine Favoriten. Und da hatte ich mir bei Sui auch diese Schalen quasi bestellt. Und da ist auch eine Anleitung dabei, wie man das näht. Das ist anders als die anderen BHs. Aber dazu bin ich in der Tat noch nicht gekommen.
Das würde mich besonders mal interessieren, weil das so die Ecke wäre, wo ich sagen würde, okay, das wäre dann was, wo ich dann auch mit dem BH-Nähen vielleicht mal anfange, weil man hat ja in den letzten Jahren festgestellt, man sagt zuerst, ja, ich nähe keine Standardsachen oder nee, das nähe ich mir echt nicht und dann macht irgendwer eine Aktion und dann macht man es doch.
Ja.
Wo wir gerade bei Aktionen sind, vom MeMade-Mittwoch hattet ihr doch im November, glaube ich, diese Spendenaktion, wo ihr Geld gesammelt habt für ein Ausbildungsprojekt in Afghanistan. Da finde ich schön, wenn du mir ein bisschen mehr dazu erzählen könntest, wie ihr auf die Idee kamt und so weiter.
Also vor 2 Jahren war ja schon mal solch eine Spendenaktion. Da ging es um Marokkanerinnen, die so eine spezielle Ledernähtechnik lernten. Und diese Aktion war ja einfach umwerfend von dem, was da an Geld eingekommen war in kürzester Zeit. Und so wurde dann innerhalb des Teams auch irgendwie, ja, gegen die Weihnachtszeit der Ruf laut, wollen wir nicht nochmal wieder eine Spendenaktion machen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann erst überlegt, ob man möglicherweise Ärzte ohne Grenzen unterstützt. Fehlte uns aber doch irgendwie der Bezug zu uns und den Näherinnen des MeMade-Mittwochs. Und dann hatten wir geschaut, auf dieser Plattform Better Place, die auch vor 2 Jahren schon mal sozusagen die Plattform gewesen war, wo wir die Aktion mit den Marokkanerinnen gefunden hatten. Und dann haben wir tatsächlich bei Better Place auch diese Sache mit den Afghanistan-Frauen gefunden. Bei Better Place kann man sicher sein, dass das Geld wirklich tatsächlich dort ankommt, wo es soll, dass es nicht in irgendwelchen Verwaltungskanälen verschwindet, und für gewöhnlich ist auch immer ein Mensch dort ansprechbar, der für dieses Projekt zuständig ist. Das war auch bei den afghanischen Frauen so.
Weil ich fand das ganz toll, vor allen Dingen, wie schnell halt auch dann das Geld zusammenkam.
Ja, unglaublich, ne?
Ja, also ich fand das halt schön, dass wir zusammen jetzt, sage ich, nicht nur, sage ich mal, Stoff vernähen und sondern dass wir mit dem Geld auch mal ab und zu was Sinnvolles machen. Wie ist es mit einem kleinen Teil davon? Fand ich eine sehr schöne Aktion von euch. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, quasi die Belohnung, die wir für Spenden bekommen haben, nämlich eure Weihnachtsgeschichte.
Ja.
Für die, die es noch nicht angehört haben, also die MeMade-Mittwoch-Crew hat quasi eine Weihnachtsgeschichte aufgenommen. Die Geschichte war, soweit ich mitbekommen habe, war die von Maike geschrieben und ihr habt sie dann zusammen aufgenommen. Was war denn deine Rolle bei der Aufnahme?
Ich war die Oma. Ich fand das passend.
Aber es gab doch mehrere Omas oder zwei Omas zumindest, die gesprochen haben. Wer war denn die andere?
Ich glaube, das war entweder Frau Suingedictet oder Frau Kirsche.
Also ich fand die Geschichte unglaublich toll und sie hat mich auch sehr berührt und ich muss sagen, ich hätte mich am liebsten anschließend sofort an die Nähmaschine gesetzt und mir einen Rock genäht, weil ich fand das echt toll. Also habt ihr ganz, ganz toll
Wie
gemacht.
schön, vielen Dank.
Ich hatte es in meinem Intro ja schon erwähnt, es gibt ja einen Burda-Schnitt, der Dodo-Kleid auf allen Blogs heißt. Ich habe im Zuge meiner Recherche, habe ich jetzt mal geguckt, wo das Dodo-Kleid überall auftaucht und ich habe bei den Suchergebnissen bei Seite 3 habe ich aufgegeben, weil es ist unglaublich, wie viele Leute Dodo-Kleid sagen. Ich wollte mal fragen, weißt du, warum es Dodo-Kleid heißt?
Ich glaube, dass Frau Kreuzberger Nähte diesen Begriff als erstes geprägt hat, weil ich hatte dieses Kleid genäht zum Bloggertreffen in Berlin. Und dann haben ja ziemlich viele über dieses Treffen auch anschließend geblockt. Und ich glaube, dass Frau Kreuzberger-Nähte als erstes im Zusammenhang, dass sie das Kleid eben toll fand, den Begriff Dodo-Kleid geprägt hat. Und dann machte das sehr schnell seine Runde.
Also mir fällt es vor allen Dingen immer, wenn es ums Weihnachtskleid geht, gerade wenn Ideen gesammelt werden, da habe ich so das Gefühl, auf jedem dritten Block ist jemand, der sagt, ja, ich nähe das Dodo-Kleid. Und das Wunderbare finde ich, jeder weiß auch, welcher Schnitt gemeint ist. Würden wir da jetzt schreiben, Burda von 2012, wisst keiner was, aber Dodo-Kleid ist logisch. Ja. Also auch wenn es von dir wahrscheinlich unbeabsichtigt war, hast du gut gemacht.
Absolut. Ich war dann auch zeitweilig, war ich dann also regelrecht irritiert, weil ich gedacht habe, ey, Dodo-Kleid, du hast doch nur ein Burda-Kleid genäht, was zufällig schön geworden ist, ja.
Man kann sich's halt besser merken bei den Schnitten. Also das ist auch das, was ich, gerade an die Independent, die nehmen ja öfter Namen für die Schnitte, finde ich persönlich auch schöner, weil ich mir das eigentlich besser merken kann, wie jetzt Schnittmuster 35-39M.
Ja, das stimmt. Ich kann mir Elisa Lex auch deutlich besser merken als McCall's, sowieso.
Wie kommst du denn mit bei Hand London zurecht?
Also das Elisa Lex war gut bei mir. Vielleicht auch deshalb, weil ich ja eh lang trage. Es muss für alle anderen ja unendlich lang ausgefallen sein. Mir hat es nichts gemacht. Ich habe es auch nicht verkürzt. Was mir aufgefallen war, dass bei mir irgendwie das Vorderteil ein bisschen nach oben zog. Das kann aber durchaus an meiner Figur liegen und muss nichts mit dem Schnittmuster zu tun haben. Ich fand das also ein sehr schönes, ausgefallenes Schnittmuster und hat mir auf Anhieb gut gefallen. Ich habe auch, glaube ich, insgesamt 4.
Ich muss sagen, ist mir ja aufgefallen, dass du 4 Versionen hast. Da muss ich gleich nochmal nachgucken.
Ich habe mindestens 2, glaube ich, gar nicht so richtig gezeigt. Von dem einen habe ich, glaube ich, nur den Stoff gezeigt. Also kann gut sein, dass du gar nicht alle 4 findest.
Du verheimlichst Nähsachen vor uns.
Ab und an.
Ja, das geht aber nicht.
Ich weiß, das ist verwerflich. Aber manchmal, wenn die Zeit zum Tragen ist, ist die Zeit zum Fotografieren nicht. Aber das kennt ihr ja alle.
Ja, das kenne ich nur zu gut. Also es gibt echt noch Sachen von letztem Jahr, wo leider noch gar kein Foto haben.
Genau.
Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Aber dann, ich finde, das Gute daran ist, wenn es halt länger mit dem Foto dauert, kann man dann wenigstens schon so Erfahrungsberichte sagen. Weil am Anfang ist man ja immer meistens sehr begeistert und es ist das ultimative Kleidungsstück und das will man in 3000 Versionen noch nähen und dann vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten hat sich das ein bisschen normalisiert.
Ja.
Fällt dir jetzt spontan irgendein Schnitt an, wo du sagst, da warst du erst Feuer und Flamme und dann hinterher doch irgendwie nicht mehr?
Muss ich jetzt überlegen. Nee. Ja, doch. Ich bin inzwischen sehr ab von Etui-Kleidern. Die mag ich immer noch unglaublich gerne leiden. Aber ich finde, sie stehen mir nicht so besonders, weil sie meinen geraden Figurtyp so betonen. Also ich könnte jedes Mal wieder in Freudenausbrüche geraten, wenn ich so Etui-Kleider irgendwo sehe, Schnitte. Aber ich sag mir dann, nein, lass es lieber, es sieht gar nicht so gut in dir aus.
Ich glaube, das lernt man auch durchs Nähen, dass nur weil man was sieht und weil es einem toll gefällt, merkt man doch irgendwann, dann hat man doch, also ich habe es erst durchs Nähen jetzt so gelernt, dass ich mal ein Gefühl für meine Silhouette Ed gehabt habe. Das hatte ich vorher nicht wirklich. Da habe ich halt an anderen Sachen schöne Dinge gesehen und habe gedacht, boah, das will ich auch haben.
Mhm.
Und so sind halt am Anfang bei mir halt viele Sachen entstanden, die ich auch mittlerweile nicht mehr trage, weil ich einfach weiß, das passt nicht zu mir, nur weil ich es an anderen schön finde.
Ja, das stimmt. Womit ich zum Beispiel auch ein winziges Problem nach wie vor habe, das sind die kurzen Tellerröcke. Finde ich an allen anderen Frauen total schön. Ich habe selbst auch 2 genäht. Aber wenn ich sie dann anziehe, dann denke ich immer, nee, zu jung, zu girly. Und dann muss ich schon sehr, sehr gut drauf sein und mich wirklich auch irgendwie total gut fühlen. Dann geht das. Aber so jeden Tag geht nicht.
Weil ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Tellerröcke, also volle Tellerröcke hatte ich genäht und fand die zwar auch toll, aber irgendwie jetzt, irgendwas hat mich mal gestört. Und dann hatte ich ja irgendwann im Herbst hatte ich dann diesen Rock mit den Trägern genäht, wo die Idee von Frau 700 Sachen kam. Und das war ein halber oder ein Dreiviertel-Teller-Rock ich glaube, ein Dreiviertel-Teller-Rock war es. Und da habe ich jetzt entdeckt, dass der Dreiviertel-Teller, das ist was, was gut zu mir passt, weil es nicht zu viel Stoff um mich herum drapiert. Das fand ich nicht schlecht. Ich habe auch gesehen, du hast diesen einen Turniere-Rock, wo Sewing Galaxy den Schnitt gezeigt hatte. Hattest du dir, ich glaube, es war 2012 schon genäht.
Ja.
Gibt's den noch?
Ja, klar doch.
Und trägst du ihn mit dem Gerüschel unten oder oben?
Kommt ganz auf die Stimmung an. Wenn ich ihn nur so normal anziehen mag, weil ich die Farben und den Stoff total schön finde, also das ist ja so ein schwarzer, batistähnlicher Stoff mit so pink- und türkisfarbenen kleinen Blumen, dann lasse ich das Gerüschel unten. Wenn ich gut gelaunt bin oder im Urlaub, dann binde ich das auch gerne hoch.
Wie wird denn das befestigt?
Du hast Schlaufe und Knopf. Die Schlaufe sitzt unten im Rockbereich und ähnlich wie bei Brautkleidern, wo man die Schleppe hochknöpfen kann, wenn die Braut tanzen will. Du hast also unten diese Schlaufe wie so eine Knopflochöse. Und oben hast du den Knopf und da wird die Öse dann drumgelegt. Und damit kommt das Ganze hoch.
Sehr einfach.
Ja, man muss nur erst drauf kommen.
Weil ich habe, angelehnt an den Schnitt, habe ich mir auch mal zwei Röcke genäht. Habe aber bei mir die Raffung ein bisschen anders gemacht. Bei mir sind am hinteren Rückteil sind zwei Tunnel. Und damit kann ich dann hochraffen.
Ah ja.
Genau. Das hat, ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht die Knopfvariante oder vielleicht hatte ich die damals effektiv übersehen. Keine Ahnung. Wo wir gerade beim Thema Knopf sind, ich habe gesehen, du hattest mal einen Rock genäht, wo anstatt einem Reißverschluss auch so eine raffinierte Schlaufen-Knopfvariante hatte.
Mhm.
Da kannst du ein bisschen darüber berichten, wie du auf diese Idee kommst, weil ich hatte die sonst noch nie gesehen, aber ich fand es halt total schön aus.
Ehrlich nicht? Noch nie gesehen?
Nee.
Ah. Also diese Schlaufen-Knopf-Sachen, denke ich, sind früher total normal gewesen, um Kleidungsstücke zu schließen. Und bei dem Rock, das war ja mein Stoffwechselrock, da war ich aufgrund des Stoffes drauf gekommen, weil der Stoff war ein ganz schöner, zarter Stoff. Und da hatte ich befürchtet, wenn ich da einen Reißverschluss reinnähe, egal welchen, das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme einfach diesen Schlaufenknopfverschluss, das ist schöner.
Weil das war ja, ich glaube, du warst beim ersten Stoffwechsel im Sommer dabei.
Genau, und beim zweiten wusste ich würde viel unterwegs sein zu der Zeit und habe dann also zwar die Einladung gekriegt, aber mit einem tränenden Auge Danke gesagt.
Weil für die von der Stoffwechselaktion vielleicht noch nichts gehört haben, das war eine Aktion, wo die Frau 700 Sachen ausgetragen hat, wo es darum geht, dass Blogger für andere Blogger einen passenden Stoff raussuchen und man den dann unbekannterweise verschickt und dann näht die empfangende Bloggerin daraus was und am Ende wird aufgelöst, wer von wem den Stoff bekommen hat. Von wem war denn dein Stoff gewesen?
Mein Stoff war von Frau Knopf und ich bin bis zuletzt nicht drauf gekommen. Haben natürlich auch alle versucht, ihre Adressen zu faken oder durch Freunde irgendwas verschicken lassen. Mein Stoffpaket kam zum Beispiel aus Süddeutschland, weshalb ich dann also natürlich stumpf auf die süddeutschen Bloggerinnen getippt habe. Aber es war Frau Knopf aus Bielefeld.
Und war das für dich ein Stoff, wo du sagst, den hättest du auch sofort für dich rausgesucht oder war es mal ein Anstoß, in eine andere Richtung zu gehen?
Jein. Es war kein Anstoß, in die andere Richtung zu gehen. Dafür war es zu sehr meiner mit den Rosen und mit den Hortensien drauf und auch von der Farbe her. Weshalb ich ihn selbst vielleicht nicht gekauft hätte, weil er hellgrundig war. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie strebe ich immer irgendwie dunkelgründigen Stoffen zu. Aber es war also nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt eine Herausforderung oder da muss ich total aus meiner Komfortecke raus. Überhaupt nicht. Also der hat mir schon auf Anhieb super gut gefallen.
Und bist du jetzt beim Stoffkaufen, guckst du jetzt auch ab und zu den hellgründigen oder sagst du, die dunklen gefallen dir am besten? wenn du es selber raussuchst.
Ich glaube, es müsste mir jemand wieder den hellgrundigen schenken.
Das verstehe ich sehr gut, weil man hat so sein normales Beuteschema. Oder bei mir ist es so, ich kann mir dann halt sehr gut, wie letztes Jahr war ich total fixiert auf Blau und konnte mir dann unglaublich gut Kombinationen zu Blau vorstellen. Und alle anderen Farben sind irgendwie so an mir vollkommen vorbeigeschwommen, wo ich jetzt irgendwie sage, ja, warum eigentlich? Und ich glaube, das war halt auch das Tolle beim Stoffwechsel oder was ich halt auch sehr spannend fand, dass es oft halt so eine Kombination war aus etwas, das vom Grunde her der Stoff, wozu der Bloggerin dann passt, aber auch ein bisschen aus der Komfortzone rausging, wo man dann echt überlegen musste.
Ja, also ich fand diese Aktion auch total toll. Und was mich fasziniert hat, dass sich alle wirklich wahnsinnig Gedanken gemacht haben um ihre Partnerin. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen hat es ja auch tatsächlich so getroffen, wie du sagst, dass also den beschenkten Frauen das gut gefallen hat, sie sich aber eventuell so nicht getraut hätten, den Stoff zu kaufen oder noch einen kleinen Anschubs gebraucht hätten.
Ja, bei mir war es jetzt auch so, ich hatte beim zweiten Stoffwechsel von Frau Nahtzugabe einen Stoff bekommen, der von den Farben passt, aber der dunkelgründig war. Und ich normalerweise für mich selber nicht, sage ich mal, ich greife nicht unbedingt zu dunkelgründigen Sachen. Kann ich dir aber auch nicht sagen, warum. Und deswegen war es für mich selber spannend, wie das an mir aussieht, und hinterher, ich bin jetzt total verrückt nach der Bluse und ich trage die wirklich ständig und ich weiß aber noch nicht, ob der eine Anstoß genug war, dass ich jetzt automatisch dann auch zu so Stoffen gucke oder ob die weiterhin ausgeblendet werden.
Ja, siehst du.
Dann noch eine Frage zu deinem Weihnachtskleid. Du hattest ja einen ganz tollen Schnitt mit so einem Godet an der Seite. Mhm. Was war denn das für ein Schnitt?
Der war auch aus der Vintage Border und der war vorher viel geschmäht worden, weil er in der Border abgebildet war aus einem ja sehr glitzerigen, kupfrigen Lamé-Stoff. Und das war vielen wohl zu viel. Und ich war aber von dieser technischen Zeichnung super begeistert, zumal das Kleid also im Prinzip total schmal ist, das sieht man auch von hinten, dass es also total schmal ist und dann eben an der Seite diesen, naja, also ich würde es nicht Godet nennen, ich würde es Überwurf nennen.
Ah, okay, das ist nicht drin im Stoff.
Weil dieser Begriff Godet hat mich also total beim Nähen in die Bredouille gebracht. Godet ist für mich eigentlich ein keilförmiges Stück, was irgendwo eingesetzt wird.
Dachte ich jetzt auch.
Ja, aber dieses Teil von dem Weihnachtskleid wird nicht eingesetzt, sondern wird quasi als zweite Lage oben aufgenäht.
Ah, okay.
Also unten drunter ist ein schmales Rockteil und dieses angebliche Godet wird oben aufgesetzt.
Ein fake Godet.
Ja, wie auch immer. Hat mir viel Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, die Burda-Anleitungen sind ja auch manchmal etwas knapper gehalten.
Jo, oder kryptisch.
Oder auch das, ja. Was mir auch aufgefallen ist, bei anderen liest man immer ab und zu so, was für Maschinen sie verwenden. Und dann weiß man, okay, die geht jetzt so in die Berliner Richtung oder die hat alles vom Pfaff daheim. Und bei dir hat man noch gar nicht gelesen, was du eigentlich verwendest. Ob du überhaupt eine Nähmaschine hast.
Ja, und ich liebe meine Nähmaschine. Ich hatte zuerst, ganz zuerst hatte ich eine Pfaff, dann hatte ich eine simple Singer, dann kam ich zu einem unerwarteten Geldsegen und hatte bei Michu Loves Vintage deren Nähmaschinen-Einkaufsgedanken verfolgt und die hatte sich dann letztendlich eine Janome gekauft. Und dann bin ich in Berlin in ein Nähmaschinengeschäft gegangen und habe mir diese Nähmaschine angeguckt und war nach ziemlich kurzer Zeit ziemlich blitzbegeistert, weil sie nämlich eigentlich eine Quiltermaschine ist und deshalb zwischen
dem Nähfuß und dem Rest der Maschine
genau sehr viel Platz hat. Und das finde ich genial, weil ich ja eben so viele weite, lange Röcke vernähe und da hast du dann immer ziemlich viel Masse durchzuschieben. Das war sehr bestechend. Außerdem hat sie ein wahnsinnig schönes Maschenbild. Und was ganz wichtig war, was ich inzwischen auch ganz doll schätze, ist dieser verstellbare Nähfußdruck. Den hatten also meine Vorgängermaschinen nicht. Und das hilft bei dünnen Stoffen oder bei flodrigen Stoffen wirklich ungemein.
Ich habe nur an der Cover habe ich einen verstellbaren Füßchendruck, habe für mich aber jetzt noch nicht rausgefunden, vielleicht auch, weil es an der Cover liegt, wo da jetzt so der bahnbrechende Vorteil ist.
Also ich finde es genial. Ich habe mich vorher wahnsinnig schwer getan, Jersey-Stoffe überhaupt zu vernähen. Und jetzt mit diesem geändert, also mit diesem veränderbaren Füßchendruck, passt sich das wunderbar an. Also ich bin ziemlich begeistert von meiner Maschine.
Weil man liest nie was drüber.
Nee, stimmt.
Vor kurzem hat auch die Miriam von Dreh um den Bolzen Ingenieur zusammen mit, oh, ich hab's vergessen, die hatten diese Näh-Gadgets gesammelt. Und da fand ich es halt sehr spannend, dass man mal nicht nur, sag ich mal, fertige Kleidungsstücke sieht, sondern dass man auch sieht, wie stellen die das an, dass da so tolle Kleidungsstücke rauskommen. Deswegen wollte ich dich mal fragen, gibt's außer der Nähmaschine noch irgendein Lieblings-Nähwerkzeug von dir oder irgendwas, wo du sagst, ohne das geht's gar nicht?
Ja, eine tolle Schere. Das finde ich für mich persönlich auch sehr wichtig. Ich würde mich ärgern, wenn ich also krumm und schief in den Stoff schneide, einfach weil ich keine gute Schere habe. Meins ist wirklich eine ganz feine.
Ist es eine bestimmte Marke, oder?
Ich bin mir jetzt unsicher, wie man sie ausspricht. Ist ein englisches Fabrikat und ich denke, es heißt Jinghe, aber ich bin mir nicht sicher.
Ah ja, von denen habe ich schon viel gehört.
Also die ist, ja, ist toll.
Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage an dich. Was nähst du zurzeit?
Einen zweiten Karo-Rock in eng.
In wie lang? In deiner Länge? Also in der Dodo-Länge, wie du mal geschrieben hast, oder?
Er endet ungefähr da, wo ein Stückchen drunter, unter dem dicksten Teil der Wade sozusagen. Also ja, schon irgendwo Dodo-Länge. Ist aber die vorgegebene Länge aus dem Schnitt. Ist nämlich auch aus der Vintage-Border.
Ich sehe schon, bald hast du alle Schnitte durch,
ja,
ne?
Ja, irgendwann werde ich das vielleicht haben.
Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ganz gerne, mir auch.
Das war der Podcast mit Dodo von dodobeats.blogspot.de. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge freuen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank. Tschüss.